Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Das wird irgendwann mal in deiner Traueranzeige stehen, Joachim. Der Herr des Coitus Interruptus. Er konnte es 8 Jahre lang zurückhalten.
Disco 80.
Ja, herzlich willkommen zum weltbesten Podcast. Unseren heutigen Gast würde ich als Chamäleon der deutschen Musikunterhaltung bezeichnen. Das meine ich gar nicht despektierlich. Im Gegenteil, ich finde, dass es keinen zweiten Künstler in Deutschland gibt, der sich so oft selbst neu erfunden hat. Dabei vielleicht das eine oder andere Mal am kommerziellen Regal vorbeiproduziert hat, aber dennoch mehr als einmal auf die große Bühne zurückgekehrt ist. Ich glaube, dass es nur wenige Menschen in diesem Land gibt, die mit ihm und seiner Musik nicht eine Party gefeiert haben irgendwann mal. Und auch die Leute, die keine Freunde haben, sind mit Sicherheit im Besitz mindestens einer CD oder LP von Joachim Witt, den ich herzlich begrüßen möchte.
Hallo. Hallo Christian, hallo Thomas.
Hallo Joachim, auch von meiner Seite. Ich kann es jetzt nicht toppen, was der Christian gesagt hat, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, als wir gehört haben, dass du mit dabei bist. Okay. Bei uns ist es üblich so, dass sich jeder Gast immer mit 2 Wahrheiten und einer Lüge vorstellt. Und am Ende des Podcasts, da raten Christian und ich dann, was die Wahrheiten waren und die Lüge. Und dann wird es dann aufgelöst. Also, fang mal an.
Sag ich mal 3 Statements, ja?
Ja. Ja, bitte.
Ich war auf der Höhe des Erfolgs mit dem Goldenen Reiter 32 Jahre alt. Die zweite Geschichte ist, der Goldene Reiter ist aus dem Jahr 1972. Und das dritte ist, ich habe meinen Wehrdienst bei dem Panzerbataillon in Lüneburg absolviert.
Wir sind sehr gespannt.
Ja, das sind jetzt 2 Sachen, die ich spontan nicht glaube. Also da bin ich mal gespannt auf die Auflösung.
Ja, dann lass uns mal gleich loslegen. Ich habe ganz viele komische Fragen. Und zwar greife ich jetzt mal ganz weit zurück. Und du kommst ja tatsächlich aus einer ganz anderen Musikrichtung. Wie war das damals mit Duesenberg? Würdest du das heute als Krautrock bezeichnen? Oder wie sah das aus? Saßt ihr alle zusammen im rauchgeschwängerten Proberaum und habt mit nackten Frauen und Rainer Langhans da moderne Ausdruckstänze gemacht? Oder wie war das damals?
Also das mit Langhans war ja vorher schon.
Ach so. Also den ersten modernen Ausdruckstanzkurs hattest du da schon belegt, ja?
Schon belegt, ja.
Der hatte, glaube ich, auch die Uschi Obermeier im Gepäck, glaube ich, ne?
Richtig.
Meine ich.
Ja. Ich hatte keinen direkten Kontakt zu denen, nur zu dem Umfeld irgendwie, weil eine gute Freundin von mir in dem Umfeld stattfand. Und das war in München ja damals und da war ich ab und zu auch in München. Ja, aber das war alles zu dem Thema.
Also mehr hast du dazu jetzt erstmal nicht zu sagen, ja? Aber es war eine wilde Zeit, oder nicht?
Ja, das schon. Aber dann war es auch ganz gut, dass ich nicht dazugehörte. Weil ich weiß ja nicht, ob ich dann heute noch leben würde.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, okay. Aber ihr wart damals mit Duesenberg schon relativ erfolgreich auch, ne?
Doch, das war schon so, deutschlandweit schon. Duesenberg war ja eher so ein amerikanisches Abkupferprodukt. So. Verkauft den Amerikanern, wie man immer so schön sagte, nie Coca-Cola. Und das haben wir versucht.
Interessante Sichtweise.
Ich sehe das gar nicht jetzt negativ, also aus kommerzieller Sicht würde ich so beschreiben wollen. Aber sonst natürlich inhaltlich nicht, weil das eine wunderbare Zeit für uns war, meine Band kennenzulernen, wie das funktioniert. Und daraus sind ja auch Freundschaften entstanden. Und wir haben gelernt zu komponieren und so weiter. Also es war da schon eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Eigentlich eine gute Voraussetzung für das, was dann später kam.
Ja, das glaube ich. Das war so ein bisschen Vorbereitung für dich, glaube ich, auch auf das, was dann da gekommen ist, ne? Wobei sich mir bis heute noch nicht erschließt, weil ich kenne die Duesenberg-Sachen. Ich habe sogar die CDs davon, wie daraus dann solche Sachen wie Goldener Reiter entstehen konnten. Weil ich meine, du bist ja trotzdem die gleiche Person geblieben, ne? Aber das ist ja eine komplett andere Abteilung gewesen, ne? Die Frage, die sich daraus stellt, ist, hast du dich damals wirklich hingesetzt und gesagt so, ich will was alleine machen, also als Solokünstler? Und oder war es wirklich so, dass du gesagt hast, so, es ist jetzt die Zeit irgendwie und ich mache jetzt was und ich will damit erfolgreich werden? Oder weil der Goldene Reiter ist ja jetzt auch nicht so ein Hit, der einem mit dem Arsch ins Gesicht springt, weißt du?
Ja, der Witz ist ja, dass ich den Goldenen Reiter eigentlich für Duesenberg geschrieben habe.
Nein. Und die anderen wollten den nicht haben, oder wie?
Ich habe den zurückgehalten, weil ich wusste, dass es ein Hit ist. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber.
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, das spricht ja für dich. Vielleicht hättest du in der Schallplattenfirma anfangen sollen, wenn ich 1980 in der Schallplattenfirma gearbeitet hätte und du wärst mit der Nummer vorbeigekommen, dann hätte ich dich zum Kaffee eingeladen und dir versucht, irgendwie zu erklären, dass das nichts wird mit deiner Musikkarriere.
Also irgendwie kam es ja dann auch. Ja, den Kollegen gegenüber meine ich das gar nicht despektierlich, sondern es ist einfach so, dass ich der Meinung war, dass die Zeit für die Nummer nicht reif war.
Und das war es ja auch noch nicht, als du es veröffentlicht hast. Es war ja erst, wenn ich es richtig weiß, kein Erfolg, sondern dann so ein halbes Jahr später, oder?
Später, also ich glaube anderthalb Jahre. Ein oder anderthalb Jahre nach Veröffentlichung.
Womit wir wieder bei der Bestätigung meiner These sind, dass in Schallplattenfirmen nur Idioten sitzen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Disco-artig.
Wikipedia sagt dazu übrigens, dass die Nummer dann final gezündet hat, weil du damit im Musikladen aufgetreten bist. Erinnerst du dich da auch so dran, dass das so war?
Ja, das war tatsächlich so. Also die Promoterin von Warner damals, das war übrigens die einzige Firma, die Interesse an dem Goldenen Reiter und den Titeln hatte. Und da bin ich dann gelandet und da musste man natürlich irgendwie ein Marketing-Tool finden und so, ne? Wie es halt so ist. Und damals war es sehr konzentriert auf den Musikladen, was Musik anging. Und wenn du da stattgefunden hast, dann hattest du eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit einer enorm breiten Wirkung.
Mhm. Aber die Nummer stimmte natürlich auch, weil die halt so catchy ist und relativ schnell zu vermitteln ist.
Weißt du, was lustig war? In dem Zusammenhang, die Geschichte erzähle ich nicht das erste Mal, aber ist auch scheißegal.
glaube ich.
Die Promoterin damals von Warner sollte eigentlich Marius Müller-Westernhagen für die Sendung promoten. Sie hatte aber den Goldenen Reiter im Gepäck, obwohl sie den gar nicht anbieten sollte. Das war Bestimmung von ganz oben. Es sollte Marius platziert werden.
Ja.
Dann wollte Michael Leckebusch aber Marius den Titel nicht in der Sendung haben. Und dann hat sie den Goldenen Reiter rausgezogen. Und dann hat er gesagt, genau das will ich haben. Obwohl er kannte den Titel nicht. Aber das wollte er dann haben in der Sendung.
Das ist ja Wahnsinn.
Glück gehabt.
Hat er aber eine gute Wahl getroffen, würde ich mal sagen.
Ja, und es ist auch schade um Marius Müller-Westernhagen, dass er jetzt irgendwie von Hartz IV leben muss, weil du ihm den Slot im Musikladen weggenommen hast, ne? Coole Geschichte, echt. Und da kann man sehen, wie es manchmal im Leben so läuft.
Aber wie war das dann, als es rauskam und dann ja kein Erfolg war? Aber du warst ja überzeugt, es ist ein Hit. Was hast du denn dann gedacht? Hast du gedacht, die sind alle doof oder die Zeit ist noch nicht reif? Oder wie war so das Gefühl?
Zu der Zeit hatte ich ja Panikattacken, weil mich keiner hören wollte. Mhm. Das war nicht der eigentliche Grund, aber das ist... Aber es war tatsächlich eine sehr, sehr wilde Zeit so auch für mich.
Okay, aber du hast dich nicht dahingesetzt und hast gesagt, ich will sowas machen, was so klingt wie DAF?
Ja, das überhaupt nicht, weil ich war ja parallel zu DAF oder parallel zu Ideal schon am Ball Ende der 70er Jahre. Da saß ich ja schon dran und habe das komponiert. Mhm. Bei meinem lieben Freund Harry Gutowski, der extra in Urlaub gefahren ist, damit ich bei ihm aufnehmen konnte, unten in der Souterrain-Wohnung. Denn damals so Teac, Mehrspurgerät, nicht Mehrspur, sondern Multiplay, wo du immer eine Spur nach der anderen aufnehmen musstest irgendwie. Und da musstest du dich auch vorher schon festlegen mit den Lautstärken und so. Naja, und da habe ich die ganzen Sachen ja aufgenommen innerhalb von einer Woche. Und eine Woche Texten war das Album fertig.
Das heißt, den komplette Silberblick hast du in 2 Wochen aufgenommen?
Als Demo, ja.
Wahnsinn.
So, dass ich es der Schallplattenfirma anbieten konnte. Und ich habe ja alles auch selber gespielt mit der Korg-Rhythmusmaschine. Die habe ich benutzt und dann halt die Gitarren und Keyboards und so dann alleine gespielt. Das war ja sehr minimalistisch. Als ich den Deal hatte, wurde alles nachher nochmal im Can-Studio, alles nochmal neu aufgenommen, weil dann kam ja Jackie Liebezeit von Can dazu und so weiter. Und Harald Großkopf war dabei und Harry war dabei und den Rest habe ich dann selber gemacht. Die Gitarren und die Keyboards, das waren ja mehr so ein schrilles Keyboard, so ein 120 D-Mark Keyboard.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, an dem du morgens wach geworden bist und gedacht hast, okay, jetzt gerade läuft's? Wo du dachtest, okay, jetzt ist endlich so dieser Punkt erreicht, an den ich immer wollte mit meiner Musik?
Der Moment war, das erinnere ich ganz genau, dass mir jemand sagte, du Joachim, irgendwie passiert was, weil bei WOM damals, das ist gleichzusetzen jetzt hier mit dem Mediamarkt,
Saturn, ja.
Stehen deine LPs im Stapel. Das heißt, die wurden nicht einsortiert, sondern die waren so im Stapel zu 100.
Genau, zum Mitnehmen, ja. Mhm.
Das passiert nur bei den Sachen, die dann auch gut laufen, die von den Menschen gerne genommen werden.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich dachte, aha, jetzt geht doch was.
Und das hielt ja auch eine ganze Zeit lang an, ne? Zweite Album lief ja auch noch richtig gut, ne?
Ja, auch noch, ja.
Und vor allen Dingen habe ich immer so subjektiv den Eindruck gehabt, dass du dann auch 5-mal in der Woche im Fernsehen warst.
Den Eindruck hatte ich auch. Es gab ja einige Musiksendungen.
Mhm. Ja, gab es damals noch.
Und in denen war ich dann auch. Übrigens in einer, ich weiß gar nicht, wie die hieß, Desiree Nussbusch hat die moderiert damals. Ersten mit Depeche Mode in einer Sendung. Depeche Mode mit ihrem ersten Titel. Das war lustig, die Jungs. Und ich habe die gar nicht ernst genommen. Weil ich dachte, irgendwie, wie sehen die denn aus? Total spießige Anzüge an und so. Und wir waren ja so ein bisschen, sagen wir mal, skrupellosere Kleidung hatten wir irgendwie an. Und dann habe ich den Sänger gehört, ja, geiler Sänger und so. Aber die Band zu dem Zeitpunkt und den Titel fand ich total daneben. Aber ich will jetzt nicht über Depeche Mode herziehen, weil das ist eine unglaublich große Band geworden dann mit wunderbaren Titeln und so. Aber dieser Anfang war wirklich ganz komisch.
Ja, ich glaube, das sehen die aber genauso. Das ist denen heute auch noch peinlich. Die möchten auch keine alten Fernsehsendungen sehen, glaube ich. Was ich auch jetzt zum ersten Mal bei Wikipedia gelesen habe über dich, du hast eine Schauspielausbildung, eine richtige, ne?
Ja, ich war auf einer Schauspielschule in Hamburg, bei Hildburg-Frese, die war subventioniert. Und dann nebenbei habe ich dann auch schon Statisterie gemacht und war dann am Theater. 2 Jahre nachher im Taliertheater als Anfänger. Naja, aber irgendwie war das nicht so richtig was für mich. Ich musste immer tun, was andere sagen.
Aber stimmt das Gerücht, dass Rainer Werner Fassbinder mit dir einen Film machen wollte?
Ja, der hat mich kurz vor seinem Tod, ich glaube 6 Wochen vor seinem Tod, hat er mich angerufen. Mhm. Und mich gefragt, ob ich das gut finden würde, wenn er das Glück dieser Erde, weißt du, Kosmetik, mhm. das wollte er verfilmen, unter dem Namen auch. Ich bin das Glück dieser Erde. Mhm. Er hat mich gefragt, ob ich das gut finde und ob ich dann eventuell auch mitspielen will. Und habe ich gesagt, ja, wunderbar, finde ich toll. Er gehörte zu meinen Favoritenregisseuren sowieso in der Zeit. Fand ich ganz toll, war eine große Ehre für mich. Und das andere hat die Geschichte ja dann erledigt.
Schade, auf den Film wäre ich gespannt gewesen.
Ja, ich auch. Ich habe nur gehört, und das hatte ich vorher schon vernommen, dass er das Silberblick-Album immer mit sich herumtrug als Kassette. Und in Dauerschleife, wenn er Zeit hatte, immer gehört hat. Das war natürlich auch ein absolutes Kompliment, fand ich.
Ja, ein Ritterschlag, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Du bist ja dann praktisch in diese neudeutsche Welle reingerutscht. Was hast du denn zu der Zeit über die anderen Sachen gedacht?
Zuerst habe ich gedacht, oh, ich bin ja gar nicht alleine, weil ich habe die anderen ja gar nicht wahrgenommen am Anfang. Es hatten doch plötzlich mehr Menschen, als ich gedacht habe, dieselbe Idee, dass irgendwas passieren musste, um deutschsprachige Musik anders darzustellen. So, das war irgendwie überfällig und da war ich nicht alleine. Das habe ich aber erst später mitbekommen. Natürlich gab es viele so Underground-Bands ja auch in der Zeit. Zickzack Records hatte ja die meisten unter Vertrag. Damals Alfred Hilsberg, der wollte mich eigentlich auch ganz gerne haben. Ich habe das dann aber nicht gemacht aus ökonomischen Gründen. Ich dachte, das ist alles so am Rand, da kann ich vielleicht gar nicht das erreichen, was ich vielleicht erreichen will. Bands, zum Beispiel, ja, in der Anfangszeit, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Bis heute finde ich die unglaublich gut. Mhm. Sonst gibt es eigentlich wenig. Dann gibt es immer mal Titel, die mir sehr gut aufgefallen sind. Irgendwie zum Beispiel, es geht voran von Fehlfarben.
Fehlfarben war auch cool. Allerdings, das Album enttäuschte dann, finde ich. Da sind zwei, drei ganz gute Nummern drauf. Es geht voran sticht schon natürlich total heraus. Ne? Das war ja bei dir ein bisschen anders mit der Silberblick, weil da sind ja wirklich 4, 5 Songs, die man hätte durchaus auch dann auch als Single auskoppeln können. Ne? Aber du bist ja relativ schnell mit dem zweiten Album dann gekommen auch, ne?
Ja, man hätte Silberblick noch länger strecken können.
Das glaube ich auch.
Edelweiß kam ja schon raus, als Silberblick gerade in die Charts ging. Und das war eigentlich schon zu früh. Aber ist egal, das sind so marketingstrategische Sachen, die hast du ja nicht so im Griff, Firma oder wie auch immer.
Das dritte Album war dann Märchenblau, ne?
Märchenblau, ja.
Das ist mein absolutes Lieblingsalbum von dir tatsächlich. Ich verstehe bis heute nicht, dass es keiner verstanden hat, weil das ganze Album eigentlich voller Hits ist, wo keiner gemerkt hat, dass es ein Hit ist. Also.
Es lag wahrscheinlich daran, dass es in eine Zeit reinfiel, wo schon so eine Kehrtwende war.
Das glaube ich auch, ja. Es war dann einfach zu viel NDW, dann wollten die Leute wieder was anderes, ja.
Ich war bei Peter Illmann, Formel 1, da war ich mit Märchenblau drin. Passiert ist aber nichts. Das war ganz klar, dass man diese Art und mich auch in der Zeit einfach nicht mehr hören wollte. Die wollten andere Sachen hören. NDW wollten sie nicht mehr.
Ja, und dann kam ja für dich, glaube ich, auch eine relativ lange Durststrecke, ne, mit Verkäufen, also die auf jeden Fall geringer waren als die Verkäufe der ersten beiden Alben, ne? Moonlight Nights kam dann, glaube ich, auch schon, ne?
Rucksack und Harpune kam vor Moonlight Nights.
Ach, vor Moonlight Nights noch. Das ist ja auch ein richtig cooles Album, hatte dann aber auch im Zuge der abflauenden NDW dann auch keiner mehr haben wollen, ne?
Ja, irgendwie war das leider so, weil die ist bis heute im Sound zum Beispiel extrem gut. Die hat Klaus Voormann produziert damals.
Ja.
Mit Kowalski, das sind die Musiker auf der Platte. Die hatten diesen Titel Der Hausmeister, den fand ich ja großartig. Ein unheimlich anarchistischer Song.
Und der Gipfel, finde ich, dieser ganzen Geschichte irgendwie, also ist die 10 Millionen Partys, die ist ja irgendwie komplett baden gegangen, ne? Oder?
Ja.
Was ich sehr, sehr schade finde, weil das ist halt echt eine coole Platte und die hat auch einen coolen Sound.
Die ist auch richtig gut produziert für die Zeit damals. Aber du konntest strampeln, wie du wolltest. Es war einfach zum Scheitern verurteilt.
Aber du hattest ja ein ziemlich langes Durchhaltevermögen dann, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt immer wieder und weiter. Und jedes Mal hat es nicht mehr funktioniert. Was war dann nach den 10.000 Partys?
Ich habe ja noch weiter gemacht. Ich habe ja dann auch Kapitän der Träume noch aufgenommen. Mit Annette Humpe übrigens zusammen. Hat sie produziert. Komischerweise ist das, es ist ja alles zum Hit geworden, was Annette Humpe produziert hat.
Außer die. Also das ist schon fast wieder ein Omen, würde ich sagen. Aber was mich wundert, hast du in dieser Zeit nicht mehrmals auch so das Gefühl gehabt, du willst irgendwie was anderes machen, Hausmeister werden zum Beispiel oder so? Und du sagst, ihr leckt mich doch alle am Hintern. Ist ja auch frustrierend, ne?
Ja, natürlich, ist total frustrierend. Und ich muss da mal ausnahmsweise eine Lanze brechen für die Majors damals. Es war tatsächlich so, dass wenn ich dort vorgesprochen habe, da hatte ich ein nach wie vor sehr gutes Standing und die haben immer damit gerechnet, dass ich doch noch mal wieder einen raushau. So puristisch habe ich nicht gedacht, aber die meinten das so in die Richtung und deshalb habe ich auch mal wieder einen Vertrag bekommen.
Ja.
Und durch diese Verträge habe ich mich so über die Jahre gehangelt, weil das war ja immer gebunden an Vorschüsse. Die haben leider nicht das eingespielt, vielleicht konnte mich über Wasser halten dadurch. Ich meine, das haben sie mir natürlich aus altruistischen Gründen gemacht. Sie haben ja gehofft, dass was kommt.
Wir hätten halt noch mehr Geduld haben müssen, ne? Bis zur Flut.
Das stimmt, ja.
Ich habe ja die Geißel der etwas zu späten Geburt. Ich bin Jahrgang 69. Das heißt also, ich habe die NDW sehr wohl miterlebt, aber halt nicht so aktiv. Aber ich habe dich das erste Mal gesehen in Moers. Und zwar war das eine NDW-Party. Und da warst du, auf jeden Fall war Markus noch da. Und jeder hat, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Lieder gespielt. Das war eine schöne Disco, aber so eine Dorfdisco. Das war dann wahrscheinlich auch im Zuge der, irgendwoher muss die Kohle kommen, oder?
Ja, das ist so aus der Not heraus ist das entstanden, so dieses NDW-Projekt. Die haben mich irgendwann angesprochen. Dabei waren ja auch noch andere Künstler, Peter Schilling und Voller Menke und Geier Sturzfluch und eben Markus. Wir haben daraus das Beste gemacht. Was uns sehr geholfen hat, war in der Zeit die Wende. Also für uns war das so ein glücklicher Umstand, sodass wir unheimlich viel touren konnten. Entweder mal alleine oder mit dem ganzen Paket oder zu zweit, je nachdem, was man gerne haben wollte. Und wir haben wirklich gut verdient, muss ich echt sagen.
Ja, das war auch schön. Das war ja auch cool. Also alle hatten Spaß.
Es war besonders im Osten toll.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Weil du hattest das Gefühl eines anderen Respekts in Hinsicht auf auch sozialen Umgang. Weißt du, das hat die Menschen ja damals auch geprägt, die Zeit, die sie da durchmachen mussten. Und das kam bei mir auf menschlicher Ebene extrem positiv rüber. Und das war im Westen natürlich abgestumpfter. Ne?
Mhm. Aber das war damals auch schon so, wenn wir Konzerte im Osten gegeben haben, das war eine ganz andere Reaktion des Publikums. Die waren stolz wie Bolle, dass da jetzt eine Band kommt, die eine Platte gemacht hat. Und wir waren ja nur eine ganz kleine Nummer. Und das hat man schon gemerkt, diesen Respekt und wie die das noch ernst genommen haben, ein Konzert, und wie sie sich gefreut haben. Und das war Wahnsinn.
Dann war es so, dass ich mir doch wirklich auch was Neues überlegen musste. Es konnte ja dann auch nicht so weitergehen, weil das war ja auch eine Sackgasse. Das entspricht nicht meinem Anspruch, weil ich wollte ja was Neues auch machen. Mhm. Und dann kam dieser andere Sound, der dann durch die Flut kam und durch Bayreuth 1. Ich weiß gar nicht, es hat sich so einfach so entwickelt. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir jetzt gar nicht so richtig vorgenommen, aber ich wusste irgendwie schon, in welche Richtung es gehen sollte. Es sollte schwerer sein, dunkler sein, inhaltlich anspruchsvoller. So hatte ich mir das vorgestellt, aber halt auch eingängige Grooves und härter.
Das ist ja im Nachhinein betrachtet ein absoluter Wahnsinn, dass du jetzt ein neues Zuhause in der Indie-Szene gefunden hast. Auf der anderen Seite finde ich das eine logische Konsequenz, weil ich habe dich auch danach nochmal live gesehen und du spielst ja auch einige ganz alte Nummern wie Strenges Mädchen live und die halt in diesem Sound, und dann denkt man, das war eigentlich schon immer so, das Lied.
Die alten Sachen sind einfach inhaltlich so gepolt, also gerade die ersten Sachen, Silberblick und auch noch die zweite Edelweiß, sind inhaltlich so gepolt, dass du es, wenn du es in die heutige Zeit transportierst, mit dem heutigen Sound versiehst, jedenfalls aus meiner Richtung, dann ist das kein Bruch. Mhm. Beim Goldenen Reiter ist es noch ein bisschen insofern die Ausnahme, als es inhaltlich einen gewissen Anspruch hat, der nach wie vor Gültigkeit hat und der sich so hochstilisiert hat zu einer Art Evergreen, was ich selber gar nicht forciert habe, sondern es ist einfach so entstanden.
Ich glaube, das rührt auch ein bisschen daher, wo du gerade sagst, inhaltlich. Weil das Thema, womit sich der Goldene Reiter beschäftigt, ist ja nach wie vor aktuell oder vielleicht heute aktueller denn je.
Es ist ein gesellschaftliches Thema und es spricht einfach auch ein gewisses Problem an, das in der westlichen Zivilisation, in der westlichen Gesellschaft so gibt, in der kapitalistischen Gesellschaft. Also damals hast du gesagt, ja, ich habe eine seelische Belastungsstörung oder so durch zu hohen Anspruch an mich selbst oder durch so einen Anspruch von der Umgebung auf mich. Heute würde man das einfach als Burnout bezeichnen.
Ganz genau. Aber es muss doch eine für dich unwahrscheinliche Genugtuung gewesen sein, als dann die Flut kam und du wirklich wieder Tagesthema warst, oder?
Ja, meine Hartnäckigkeit ist belohnt worden, sagen wir mal so. Würde ich euch möglichst jedem Herz legen. Und wenn man wirklich eine Idee hat, dass man diesen Traum weiterverfolgen sollte, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich habe es halt durchgezogen und wollte es unbedingt. Mhm. Man muss etwas auch unbedingt wollen. Also das ist wichtig.
Wusstest du, dass das ein Hit ist?
Ja. Ja.
Nochmal einen Schritt zurück. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Peter Heppner?
Ich war damals beim Indie Strange Ways und habe 3 oder 4 Titel damals angeboten und die sind davor drauf abgefahren. Und da hat der Luther Gärtner, der damals noch lebte, der hat mich gefragt, ob ich nicht mal den Peter Heppner von Wolfsheim kennenlernen möchte. Ich habe Wolfsheim vorher schon mal gehört in einem anderen Umfeld und fand die Band toll. Und den Gedanken fand ich alleine schon gut, eventuell ein Duett machen zu können. Ja, und dann haben wir uns getroffen und waren uns sympathisch und Peter fand die Idee der Flut, und die Nummer existierte ja auch schon instrumental, und dann hat sich das so ergeben, dass wir da zusammenkamen und das zusammen aufgenommen haben. Da kamen natürlich verschiedene Dinge auch wieder zusammen, die sich sehr gut fügten, weil letztendlich ein Major Sony das Potenzial erkannt hat, mit Jörg Hacker damals, muss man echt herausstellen, die Person das unbedingt machen wollte und die das aufwendige Video auch produziert haben. Das Video hat ja richtig reingehauen. Es war ja sehr provozierend, und inhaltlich also eine Schwere. Das war schon was Besonderes, auch in der Zeit, dieses Video. Das hat mit den Aufschlag gegeben, dass sie immer sich so durchsetzen konnte, glaube ich.
Also ich erinnere mich daran, dass ich die Maxi davon bekommen habe. Ich habe damals für eine Schallplattenfirma gearbeitet, das aber glaub, über Strange Race noch bemustert wurde.
Ja.
Und ich habe die Nummer gehört, die lief bei uns den ganzen Tag im Büro. Das war mir so klar, dass mit der Nummer irgendwie was passieren würde. Und das habe ich wirklich nicht so oft. Übrigens hatte ich das bei Gloria auch, weil das Video war auch geil. Und da habe ich auch gedacht, das ist echt die Nummer, die jetzt nochmal richtig zünden wird. Irgendwie, aber das ist ja dann nicht so gekommen. Ne?
Hätte können.
Ja, finde ich auch.
Ja, hätte können. Und es hat ja diesen Aufschrei gegeben, auch von der Bundeswehr, wegen dieser Hoheitszeichen, die im Video drauf waren, wäre nicht notwendig gewesen, wirklich nicht, weil es Länder weltweit übergreifend, wenn Krieg ist, ist der Ausnahmezustand.
Ja. Ja,
dass solche Dinge dann passieren, die nicht passieren dürfen. Das ist überall so, war immer so und wird auch wahrscheinlich immer so sein.
Mhm.
Aber das mit den Hoheitszeichen war die falsche Entscheidung. Das hätte man nicht machen müssen. Ich habe damit auf den Afghanistan-Konflikt damals reflektiert. Ich fand es von Anfang an komplett daneben, in Afghanistan aktiv zu werden, weil man solche Fragen anders lösen muss, finde ich. Ja, und es gab natürlich einen unheimlichen Aufschrei, der sowohl negativ, auf der anderen Seite auch positiv. Aber das war so kontrovers, dass das die Nummer in ihrer Entfaltung behindert hat. Selber ein Ei gelegt, muss ich ehrlich sagen. Dafür wird es heute vorwiegend auf Beerdigung gespielt.
Tatsächlich?
Bekomme ich immer wieder eine Meldung.
Vielleicht ist das ein neues Geschäftsfeld, wenn gar nichts mehr geht. Joachim Witt kommt zu ihrer Beerdigung und singt Gloria.
Solange ich auch noch lebe.
Das wird ja hoffentlich noch ein paar Jahre sein. Du könntest auch noch eine Predigt halten.
Die Nummer hat natürlich auch was Herzzerreißendes. Ne?
Ja, finde ich auch.
Besonders wenn ich die live spiele, finde ich, dann ergreift es mich selbst sehr stark. Wenn ich sie höre, weniger als wenn ich sie selber live interpretiere. Was noch besser hätte funktionieren können, so mit einer breiten Akzeptanz, ist die Nummer Sternlicht.
Ja, das stimmt.
Da habe ich immer gedacht, die Nummer greift uns ja eigentlich auch direkt so ein bisschen an der Kehle, in unserem Bewusstsein. Und weil es klingt auch so naiv, wem gehört das Sternlicht und wem nicht? So eine grundsätzliche Frage des Eigentums und was man zum Eigentum erklären kann. Diese Frage stellt so viel in Frage alleine, im übertragenen Sinne. Naja, aber das sind die Nummern.
Eins nochmal zu Gloria. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man das in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern nicht gern hat, wenn jemand den Finger in die Wunde legt. Ne?
Okay.
Also auch mit dem Video ist ja eigentlich nur gezeigt worden, was ja auch passiert ist, auch in der Bundeswehr. Und trotzdem haben die Leute sich alle so aufgeregt. Aber ich glaube, die wollen es da nicht hören, ne, die Wahrheit.
Ja, und wir konsumieren hier ja täglich von morgens bis abends irgendwelche Nachrichten. Tatsächlich ja über Mainstream-Kanäle und so. Und da wird schon politisch auch irgendetwas verkauft. Eine gewisse westliche Ideologie wird ja verkauft.
Mhm.
Und das macht sich natürlich in den Köpfen auch richtig breit. Und wenn dann etwas kommt, was um Objektivität bemüht ist, dass dann so oft so ein Aufschrei zu hören ist, weil einfach so dieses, das Normale so in Frage gestellt wird, was hier für die Menschen so normal geworden ist, auch als Einstellung, welche Einstellung man haben muss und so weiter. Es ist ja richtig antrainiert auch. Das macht sich ja richtig breit im Kopf. Es ist ja nicht alles falsch, aber es gibt viele Dinge, die muss man einfach auch hinterfragen, weißt du, und das tun viele eben nicht. Dann entstehen solche Bilder, die nicht gestört werden sollen. Lass mich in Ruhe damit. Das beeinträchtigt mein positives Erleben, wenn ich denn noch ein positives Erleben habe. Der Rest, der übrig ist, den möchte ich gerne auch noch behalten und wird, und du machst mir den nicht kaputt.
Aber ich habe noch eine ganz, 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 ganz heiße Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du deine eigenen CDs, LPs, Schallplatten, MCs, hast du die zu Hause alle vollständig?
Immer so ein Exemplar auf jeden Fall, glaube ich.
Ja.
Vielleicht ist irgendwas auch bei meinem Hausbrand da verloren gegangen, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe das nicht kontrolliert.
Und wie ist das dann? Wie stelle ich mir das vor? Du liegst dann nackt auf einem Bärenfell vor einem Kamin und hörst dir dann Joachim Witt Sachen an, auch mal?
Also nackt eher nicht, weil das möchte ich nicht mehr.
Ja.
Aber sonst anhören tue ich mir Joachim Witt eher selten, weil ich es in meinem Leben ja so oft gehört habe. Neuen Sachen schon eher. Die höre ich diese, weil ich diesen Doom-Sound so geil finde. Höre ich mir das öfter an, ja, weil es so gewaltig ist. Es entspricht im Moment so meinem Lebensgefühl. Das finde ich ganz gut.
Nur eine Frage muss ich noch stellen. Ich habe versprochen, dass ich die stellen würde. Und zwar kursiert das böse Gerücht, dass du Udo Lindenberg-Nena ausgespannt hättest derzeit. Ist das wahr?
Das wäre cool gewesen, ne?
Kennst du sie persönlich?
Ja.
Ihr seid ja auch so Hamburg-Buddies mittlerweile, oder?
Wir sind ja nicht befreundet.
Nein?
Nein, wir sind nicht befreundet. Wir schätzen uns gegenseitig, aber wir treffen uns jetzt nicht gezielt. Wir hatten zwei Projekte mal zusammen. Einer hat sie mich mitgenommen auf Tour. Das war so eine Gästetour, da war ich dabei.
Ja,
da
hast du doch was gesungen auch, ne? Auf diesen Best-of-Dings, ne?
Das habe ich mit ihr gemacht und dann habe ich mit ihr auch die Flut zusammen gesungen auf der Bühne. Das war schön, aber danach hat sich nichts mehr ergeben. Aber Berührung war schon da, ja.
Ja.
Aber nicht im Bereich, den du dir so gerne vorstellen würdest.
Also weniger im erotischen Bereich. Kennst du irgendwelche Leute aus dieser Zeit? Hast du Kontakt zu irgendwelchen Leuten aus dieser Zeit? Andreas Dorau könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass du den kennst.
Ja, auch mal kennengelernt, ja. Aber auch nicht weiter jetzt Kontakt. Hat da mal ein bisschen geredet und das war's dann.
Ja, die haben mittlerweile alle Angst vor dir, Joachim, weil du mit den bösen Jungs um die Blocks ziehst. Wenn du mit Peter Spillis oder so irgendwo aufläufst, dann haben die Angst, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht. Also manchmal spielt so ein gewisser Altersrespekt mit. Mittlerweile schon. Der alte Mann mit dem weißen Bart.
Bei Herr der Ringe heißt der Gandalf.
Ja.
Also wenn auf deinen Tourplakaten irgendwann Gandalf draufsteht, dann weiß ich Bescheid.
Das nächste ist ja jetzt erstmal Rübezahls Reise.
Ja, genau da sind wir an dem Punkt. Dazu wollte ich dich auch nochmal befragen. Was erwartet uns denn jetzt?
Nach Rübezahl und Rübezahls Rückkehr kommt Rübezahls Reise mit einer etwas illustren Reise, nicht durch verschiedene Musikstile, aber also es ist nicht immer ein konkreter, total beinhart, so immer derselbe Sound. Wie eine Reise durch verschiedene Länder und so. Ich meine nicht, dass jetzt plötzlich Japan ist nicht dabei, aber sonst habe ich einiges so ausprobiert. Auch zum Beispiel mit dem schönen Chor aus Bulgarien.
Das erwartet uns wann?
Im Februar, Ende Februar.
Und du hast ja als einer der ersten Musiker, so wie ich es zumindest mitbekommen habe, auch Sachen dann schon über Crowdfunding gemacht. Hast du das da auch wieder gemacht oder ist der Zug schon wieder abgefahren?
Das mache ich im Moment, bis Ende Oktober. Mhm. Die Menschen, die dort mitmachen, die bekommen das Album schon Ende November in digitaler Form.
Ah, das heißt, es würde sich lohnen für die Fans, das noch zu unterstützen. Auf welcher Seite kann man das machen?
Ja, auf Get Next. Mhm. Denk nicht im Kopf, ich bin kein Promo.
Wir können da den Link in unsere Shownotes zum Podcast reintun. Da können die Leute dann einfach draufklicken und sich das anschauen.
Na gerne, ja. Wir noch bestimmte Fragen oder so, wir können auch privater Natur sein. Bis zu einer gewissen Grenze natürlich, Christian.
Also genau bis zu der Grenze des Bärenfells, würde ich sagen. Ich glaube, es wird Zeit, dass du deine Wahrheiten und deine Lüge auftischt.
Genau, also aufdeckst. Also wir raten da ja immer, ne?
Ja.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, das eine war, dass der Goldene Reiter 72 schon geschrieben worden ist. Das andere war, dass du 31 warst, als der veröffentlicht worden ist.
32.
Und dann, dass du in einem Panzerbataillon warst. Also ich würde mal sagen, dass mit 32, Alter von 32, das stimmt.
Das stimmt auch. Der Goldene Reiter ist aus dem Jahr 1972. Das stimmt auch. Und der Wehrdienst im Panzerbataillon Lüneburg stimmt nicht.
Das habe ich mir gedacht. Ja,
das habe ich mir auch gedacht. Du als überzeugter Pazifist, also das hätte nicht hingehauen.
Ich wurde so oft danach gefragt, weil diese Geschichte kursiert.
Ernsthaft?
Ja.
Wahrscheinlich wegen der Bataillon d'Amour oder so.
Aber das heißt dann beim Goldenen Reiter, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass du den zurückgehalten hast. Das klang für mich so nach ein paar Jahren. Du hast den dann ja quasi 8 Jahre zurückgehalten.
Ja, habe ich. Man muss es sich nicht so vorstellen, dass ich ihn zurückgehalten habe, sondern ich habe ihn nur vor Duesenberg zurückgehalten. Dann habe ich ihn, als ich merkte, das wäre jetzt für Silberblick der richtige Moment, ihn neu aufzunehmen.
Das wird irgendwann mal in deiner Traueranzeige stehen, Joachim. Der Herr des Coitus Interruptus. Er konnte es 8 Jahre lang zurückhalten.
Aber gibt es da eine Aufnahme von 1972?
Da gibt es. Die ist auch auf Dom, auf dem Album. Dummerweise habe ich die da als Bonustrack mit drauf. Da ärgere ich mich heute noch. Ich wollte es natürlich den Fans demonstrieren, wie es damals klang. Ne?
Bist du darüber unglücklich, dass du das gemacht hast, oder?
Nein.
Okay.
Wir machen ja immer eine Playlist auch auf Spotify, in der dann die Songs, über die wir hier reden, enthalten sind. Es lohnt sich also diesmal, die anzuhören für alle Fans.
Joachim, bist du Hamburger eigentlich? Ja, ne?
Ja.
Du bist in Hamburg geboren auch?
Ja. Ja, gelte ja als sehr entspannt so in meiner Erzählweise. Ich ziehe das ja auf der Bühne so gnadenlos durch. Das Konzert könnte eigentlich eine halbe Stunde kürzer sein.
Schön. So schwer es uns fällt.
Ja. Naja, von mir aus können wir auch noch eine halbe Stunde reden.
Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Ich bin stolzer Besitzer der 10 Millionen Partys. CD, wirklich kein Scheiß. Ich habe anderthalb Jahre danach gesucht. Die war sehr, sehr teuer auch. Also da habe ich sehr, sehr viel Geld gegeben.
Welche Nummer findest du davon besonders?
Tankwart heißt Lou. Finde ich mega, mega die Nummer. Das ist aber auch genau mein Humor.
Hast du mir immer vorgespielt, als wir bei dir übernachtet haben in Dortmund. Da lief das immer.
Tankwart heißt Lou habe ich mal im Fernsehen bei, wie heißt denn der eingedeutschte Amerikaner, der auch immer einen Akzent hätte? So.
Chris Howland.
Das war ein Engländer. Nein, nicht Chris Howland. Chris Howland, ja, klar.
Howland. Nee, Alan Banks.
Alan Banks, ja. Und was ich auch noch total mega finde, ist Meine Lotion. Das ist auch ein ganz, ganz großes Lied. Das musste endlich mal gesagt werden, finde ich. Ganz, ganz große Nummer.
Sie mich mal ausgebuht.
Nee.
Da war ich mit Rudolf Kunze auf irgendeiner Live-Veranstaltung und da habe ich eine abfällige Bemerkung über Pet Shop Boys gemacht und habe dann die Nummer gespielt. Ein Frontalangriff.
Das kann ich mir vorstellen.
Und Karls Rudolf kam daher zu mir, oh Joachim, also das tut mir wirklich leid, dass das so gelaufen ist. Und so, glaub mir. Und so. Und ich hatte nur eine scheiß Wut auf die Leute, mir nicht.
Verständlich. Aber wieso waren da Pet Shop Boys Fans auf dem Konzert?
Also es gab ja kaum jemanden, der damals kein Pet Shop Boy Fan war.
Das wollte ich gerade sagen, ja, die fanden sie alle gut eigentlich, ne?
Okay, ja, dann gehöre ich zu den wenigen. Also ich fand sie okay.
Es war eine Mainstream-Veranstaltung, es war eine Radio-Veranstaltung.
Mhm, aha, ja, okay.
Und da habe ich mich so aufreizend, ein bisschen aggressiv, muss ich zugeben, war ich auch auf der Bühne. Arsch ins Publikum gehalten. Bei einer Mainstream-Sendung kommt das nicht so gut, weil die einfach so fertig gemacht haben da unten. Ich bin vorher schon mit ziemlich angestautem Hals auf die Bühne gegangen, weil ich alleine schon das Publikum Horror fand.
Hast du nur die eine Nummer gespielt dann da, oder?
Zwei oder drei.
Ja, okay.
Du bist mein Pet Shop Boy, die habe ich ja auch gespielt.
Ja gut, dass sie das nicht geil fanden. Das kann ich. Auf jeden Fall, der Tankwart heißt Lou, ist absolut mega Nummer, finde ich. Die solltest du auch mal live spielen. Die wird aber jetzt auch keiner gut finden, glaube ich.
Nee, nicht unbedingt, wahrscheinlich. So mit Doom und so.
Also was spielst du noch von der, in so ein strenges Mädchen?
Ja, Herbergsvater, Goldenen Reiter.
Und das war's?
Das war's eigentlich von den ersten.
Ja, strenges Mädchen ist natürlich auch mega. Ist auch eine richtig coole Nummer.
Das ist halt gut, ne?
Auch ja. Ja, und Herbergs Vater hört sich auch so an, dass, also das könntest du jetzt auf jedes Album packen, in der Version, die ihr jetzt da gemacht habt, irgendwie, das passt wie Arsch auf Eimer.
So, und wenn ihr die Songs vom Joachim hören wollt, dann checkt die Spotify-Playlist, die wir in den Soundnotes verlinken. Und wie immer spielen wir jetzt noch einen Song von uns, und zwar einen alten Track von Rehberg, den wir nochmal neu aufgenommen haben und einen 12-Inch-Mix draus gemacht haben, und zwar Blut. Thank you.
ein Hammerschlag, ein spröder Spruch, ein nackter Schlag in dein Gesicht. Trotz wenig Luft war, weil ich hier zu schnell gelebt, zu viel gesehen. Ein langer Flock direkt in dir, mein Kopf ist leer, mein Körper alt, ein kurzer Wink, ein letzter Kuss. Ein Messerstich, der dich durchbohrt.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.